请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 10. Dezember 2024 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche. Unter anderem geht es um die Bruttoinlandsproduktswachstumsprognose des Statistikamtes für 2024 und die frühere Installation der Anlagen für die 2-Nanometer-Fabrik von TSMC. Anschließend Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und mir Ilon Huang. Am vergangenen Dienstag, den 3. Dezember, hatte Südkoreas Staatschef Yoon inmitten eines Streits über den Staatshaushalt das Kriegsrecht ausgerufen. Das Parlament hat dagegen gestimmt und Präsident Yoon hat dann wenige Stunden nach der Ausrufung des Kriegsrechts dieses wieder aufgehoben. In Schlagzeilen der Woche wollen Chubi Hui und ich darüber sprechen, welche Auswirkungen diese, wenn auch kurze Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea auf Taiwan hatte bzw. noch haben könnte. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob so etwas in Taiwan auch passieren könnte. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Erstes Abkommen im Rahmen der US-Taiwan-Initiative zum Handel im 21. Jahrhundert trifft in Kraft. Taiwan sagt, China schickt die größte Marineflotte seit Jahren in die Region. Und das Außenministerium begrüßt eine polnische Delegation. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan und die USA haben in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das erste Abkommen im Rahmen der US-Taiwan-Initiative zum Handel im 21. Jahrhundert am Dienstag in Kraft treten wird. Das Abkommen wurde erstmals am 1. Juni 2023 von Vertretern des American Institute in Taiwan und des Taipei Economic and Cultural Representative Office in den USA unterzeichnet. Das erste Abkommen umfasst 5 Themen, nämlich Zollverwaltung und Handelserleichterungen, Rechtsgeschäfte, inländische Vorschriften für den Dienstleistungssektor, Korruptionsbekämpfung sowie kleine und mittlere Unternehmen. Die Verhandlungen über die übrigen Themen des Abkommens, die Bereiche wie Arbeit, Umwelt und Landwirtschaft abdecken, sind noch nicht abgeschlossen. Die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai bezeichnete dies als einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den USA und Taiwan. Der US-Kongress hatte außerdem ein Gesetz formuliert, um sicherzustellen, dass das Abkommen auf einer stabilen Rechtsgrundlage umgesetzt werden kann, wobei das TECRO im August die Genehmigung von US-Präsident Joe Biden erhalten hatte. Das TECRO erklärte, dass die Unterzeichnung des Abkommens von beiden Seiten einhellig anerkannt und unterstützt wurde. In Zukunft wollen Taiwan und die USA Ausschüsse für Handelserleichterungen und andere Themen einrichten, einen Verbindungsmechanismus für Klein- und mittlere Unternehmen schaffen und die institutionalisierten Abläufe zwischen den beiden Nationen stärken. Premierminister Chow Rong-tai betonte, dies sei ein wichtiger Meilenstein für die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Taiwans Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag, dass die chinesische Marineflotte, die in der Nähe von Taiwan und den Nachbarländern zu Militärmanövern stationiert sei, die größte seit Jahrzehnten sei. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Sun Lifang, sagte in einer Pressekonferenz, dass das Ausmaß des chinesischen Marineeinsatzes, der von Japans südlichen Inseln bis zum südchinesischen Meer reiche, größer sei als im Jahr 2022. Sun sagte, das Ausmaß der Übungen in dieser Woche sei das größte im Vergleich zu den 4 vorangegangenen und stelle eine Bedrohung dar. Obwohl das Ministerium einen Bericht, wonach 90 chinesische Marineschiffe für die Übungen eingesetzt wurden, nicht bestätigte, sagte Generalleutnant Xie Sheng laut Liberty Times, die Zahlen sind wirklich erstaunlich. Laut Xie erstrecke sich die Flotte der Volksbefreiungsarmee über den Osten Taiwans hinaus und werde zwischen der ersten und zweiten Inselkette eingesetzt. Hier sagte, die Volksbefreiungsarmee versuche, eine Blockade Taiwans zu simulieren und ihre Streitkräfte nach außen auszudehnen, um ihre sogenannte Anti-Access Area Denial Ziele zu erreichen. Gleichzeitig haben sie zwei Seemauern östlich von Taiwan errichtet, um die Botschaft zu vermitteln, die Taiwanstraße in ein Binnenmeer zu verwandeln, um die Wachsamkeit der Bevölkerung zu verringern, berichtete die Liberty Times. Hier sagte, dass in den 7 ausgewiesenen Sperrzonen keine Schießübungen durchgeführt werden. Doch angesichts der zunehmenden Zahl von Marine- und Luftstreitkräften, insbesondere nördlich von Taiwan und östlich von Zhejiang, nicht schwer sei, die Absicht zu verstehen. Am gestrigen Montag landete eine Delegation des polnischen Senats in Taiwan, teilte Taiwans Außenministerium mit. Unter der Leitung des stellvertretenden Marschalls des polnischen Senats, Michael Kaminski, gehören Christoph Truskolaski und Beata Maleka-Libera, Vorsitzender bzw. stellvertretende Vorsitzende der polnisch-taiwanischen Parlamentariergruppe sowie weitere Parlamentarier zu der Gruppe. Während ihres 6-tägigen Aufenthalts bis zum 14. September werden die Delegationsmitglieder mit Präsident Lai Ching-te und dem Parlamentspräsidenten Han Kuo-yu zusammentreffen und an Banketten teilnehmen, die vom Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Joseph Wu, und Außenminister Lin Jialong ausgerichtet werden. Sie werden auch Denkfabriken mit Akademikern und Experten besuchen, um Themen wie kognitive Kriegsführung, nationale Sicherheit und die Widerstandsfähigkeit der gesamten Gesellschaft zu diskutieren und den Hsinchu Science Park und die Taiwan Space Agency besichtigen. Taipeis Bürgermeister Jiang Wan-an bekräftigte am Dienstag, dass seine Verwaltung Beamte aus Shanghai zum bevorstehenden Taipei-Shanghai-Stadtforum einladen werde, um den Frieden in der Taiwanstraße zu fördern. Auf einer Sitzung der Stadtregierung bezeichnete der Kuomintang-Bürgermeister das jährliche Forum als eine seltene Plattform für den offiziellen Dialog zwischen Taiwan und China, der seiner Meinung nach zum Abbau der Spannungen zwischen Taiwan und China beitragen könne. Es ist besser, sich gegenseitig zu verstehen, als sich zu missverstehen, sagte Jiang und fügte hinzu, dass Taiwan in den letzten Jahren nur einen begrenzten Austausch mit China hatte. Das Forum findet seit seiner Gründung im Jahr 2010 jährlich statt. Jiang, der sein Amt 2022 antrat, führte 2023 bei seiner ersten Teilnahme als Bürgermeister eine Delegation von über 100 Mitgliedern nach Shanghai. In diesem Jahr wird eine 102-köpfige Delegation aus Shanghai Taipei besuchen. Es wird erwartet, dass die beiden Städte Absichtserklärungen über intelligente medizinische Versorgung und den Austausch von Zootieren unterzeichnen werden. Taiwan hat im Jahr 2024 bisher 42 Erdbeben der Stärke 5,5 oder mehr erlebt. Das ist bereits die höchste jährliche Zahl seit Beginn der modernen Aufzeichnungen im Jahr 1995, teilte das Zentrale Wetteramt, kurz CWA, am Dienstag mit. Die Zunahmen der stärkeren Erschütterungen sei in erster Linie auf die starke Nachbeben des Erdbebens der Stärke 7,2 in Hualien am 3. April zurückzuführen, das weiterhin Nachbeben erzeugt habe, von denen mehrere die Stärke 5,5 überschritten. Nach Angaben von Wu Jianfu, dem Direktor des Seismologischen Zentrums des CWA, dauern diese Nachbeben noch an und müssen weiter beobachtet werden. Das Hualien-Erdbeben war das zweitstärkste in Taiwan nach dem Nantou-Beben von 1999, das eine Stärke von 7,3 hatte, obwohl sich die beiden Ereignisse in ihrer Art unterscheiden, so Wu. Das Erdbeben von 1999 löste kleinere Nachbeben aus, die 2 bis 3 Jahre anhielten, während die Nachbeben des Hualien-Erdbebens eine größere Stärke aufwiesen. Und damit kommen wir zur Börse. Heute schloss der TAIEX 148,17 Punkte oder 0,64% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.125,08 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei 343 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 10 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. In Nord-Taiwan war es heute heiter bis wolkig mit geringen Niederschlägen. In Zentral- und Süd-Taiwan war es überwiegend heiter und trocken. Nur an der Ostküste war es stark bewölkt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 22 bis 25 Grad, in Zentral-Taiwan 25 bis 27 Grad und in Süd-Taiwan 25 bis 28 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 11. Dezember 2024. In Nord-Taiwan ist es voraussichtlich heiter bis wolkig und trocken. In Zentral- und Süd-Taiwan ist es überwiegend heiter und ebenfalls trocken und an der Ostküste ist es leicht bewölkt mit einigen Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 23 bis 25 Grad, in Zentral-Taiwan 24 bis 27 Grad und in Süd-Taiwan 26 bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 10. Dezember 2024.
Die Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten.
Taiwans Finanzministerium gab bekannt, dass der jährlich steuerlich absetzbare Freibetrag für grundlegende Lebenshaltungskosten pro Jahr im Jahr 2025 um 8.000 Taiwan-Dollar auf 210.000 Taiwan-Dollar erhöht wird. Diese Anpassung, die 2,08 Millionen Haushalten zugute kommen soll, stehe im Einklang mit dem Gesetz zum Schutz der Rechte der Steuerzahler. Dieses solle sicherstellen, dass Einzelpersonen nicht auf wesentliche Lebenshaltungskosten besteuert werden. Taiwans Statistikamt hat die Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt 2024 von 3,9% auf 4,27% nach oben korrigiert, was nach Angaben des Statistikamtes ein mögliches Dreijahreshoch bedeutet. Die Anpassung spiegelt die unerwartet starken Exporte wider, die von der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz angetrieben werden, sowie stetige inländische Investitionen. Die Exporte, insbesondere von elektronischen Bauteilen und Kommunikationsprodukten, werden voraussichtlich um 9,72% gegenüber dem Vorjahr wachsen und 474,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Währenddessen werden die Investitionen, gestützt durch Fortschritte in der Halbleiterindustrie, voraussichtlich um 4,47% steigen. Der taiwanische Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, hat 6 Monate früher als geplant mit der Installation der Anlagen für seine erste 2-Nanometer-Fabrik in Kaohsiung begonnen und reagiert damit auf die starke weltweite Nachfrage nach fortschrittlichen Chips. Die neue 2-Nanometer-Technologie wird die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und die lokale industrielle Transformation in Kaohsiung beschleunigen. TSMC plant den Bau von 4 weiteren Fabriken in der Stadt, um Taiwans Halbleitercluster zu stärken. Das Unternehmen bestätigte, dass die Entwicklung der 2-Nanometer-Technologie gut voranschreite und die Massenproduktion im nächsten Jahr beginnen solle. Smarter eEurope, die weltweit größte Handelsplattform für die Energiewirtschaft, wird vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Messe München stattfinden, auf jeden Fall mit taiwanischer Beteiligung, wie das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei berichtet. Auch bei der Ausgabe 2025 organisiert das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei in Zusammenarbeit mit Taitra den Taiwan-Pavillon auf der Intersolar Europe in Halle A3. 9 taiwanische Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme an dem Pavillon bestätigt. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
Qiu Bihui
und Ilon Huang. Genau vor einer Woche am vergangenen Dienstag, den 3. Dezember, hat Südkoreas Staatschef Yoon Suk-yeol inmitten eines Streits über den Staatshaushalt das Kriegsrecht ausgerufen. Das südkoreanische Parlament hat dagegen gestimmt und Präsident Moon hat dann wenige Stunden nach der Ausrufung des Kriegsrechts dieses wieder aufgehoben. In Schlagzeilen der Woche wollen wir heute darüber sprechen, welche Auswirkungen diese, wenn auch kurze Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea auf Taiwan hatte bzw. noch haben könnte. Außerdem wollen wir der Frage nachgehen, ob sowas auch in Taiwan passieren könnte. Ja, du hast das wahrscheinlich auch sehr stark oder sehr interessiert verfolgt. Also ich hatte an dem Tag ja Nachrichtendienst, aber ich war mit meinem Nachrichtendienst schon fertig, war nach Hause gegangen und auf einmal hattest du dann so eine Nachricht bei uns rumgeschickt, so war irgendwie 10 oder 10:30 oder so bei uns hier abends, dass das Kriegsrecht in Korea ausgerufen worden sei und ja, dass wir das beobachten sollten. Und dann dachten wir natürlich, gut, dann müssen wir die nächsten Tage mal beobachten, vielleicht auch diejenigen, die ja Nachrichtendienst haben, dass da dann irgendwie Meldungen dazu gebracht werden müssen. Aber als wir dann am nächsten Morgen wieder aufwachten, war dann Gott sei Dank, oder habe ich dann gleich die Meldung gesehen eben, dass der Präsident Moon dieses Kriegsrecht wieder zurückgenommen hat oder die Ausrufung des Kriegsrechts wieder zurückgerufen hat. Ja, wie hast du denn das erlebt? Hat dich das schockiert oder so?
Ja, natürlich. Anfangs dachte ich mir, dass es sich um eine Fake News handelte. Mhm. Aber das war natürlich keine Fake News. Sobald ich das Fernsehapparat angemacht und Social Medien gelesen, da wusste ich natürlich, das war es. Aber im ersten Augenblick konnte ich, wie die meisten Taiwaner, so glaube ich, auch das nicht verstehen könnten, wie das möglich gewesen ist, weil in den letzte Zeit hat man von Südkorea nicht wirklich welche Gefahr gehört, ob die Nordkoreaner wirklich eingedrungen ist. Das hat man vorher nicht gehört und keine so Naturkatastrophe, das so schlimm war gewesen und keiner hat das verstanden, natürlich, ja.
Also, ja, das war im Prinzip, war es ein normales Problem irgendwie, dass sich der Präsident, der ja dessen Partei nicht die Mehrheit im koreanischen Parlament hat und kann sich wegen des Haushalts wohl nicht einigen mit dem Parlament. Und er hat dann gesagt, verflixt, dann, wenn ich schon der Präsident bin, dann sollen sie doch gegebenenfalls nicht auf mich hören. Und hat dann so ein paar sehr haarsträubende Sachen gesagt, von wegen, dass das Parlament von Nordkorea beeinflusst sei und mit Nordkorea arbeiten würde. Und diese Kräfte müsste man jetzt ausmerzen, was schon sehr albern klingt, um das mal so zu sagen. Aber warum wir hier so darauf achten, ist halt, oder ein Grund ist, warum wir darauf achten, natürlich, weil wir sind einmal sehr nah natürlich bei Südkorea und Korea dran. Andererseits haben aber sowohl Korea als auch wir hier in Taiwan eben Erfahrungen mit dem Kriegsrecht. Also jetzt nicht, ich nicht, bin ja in Deutschland aufgewachsen, aber eben, ja. Aber Taiwan stand eben tatsächlich durchweg von 1949 bis 1987 unter Kriegsrecht und dann ehe 1987 eben das Kriegsrecht aufgehoben wurde, noch von Jiang Jingguo, dem Sohn von Chiang Kai-shek. Und dann eben im Laufe der Zeit wurde dann danach eben die Demokratisierung weitergeführt, dann in erster Linie von Li Denghui. Und dann der erste friedliche Machtwechsel war dann eben unter Chen Shui-bian, wo dann eben der erste Präsident oder der erste Kandidat der DPP eben Präsident wurde. Auch Südkorea, habe ich ja gesagt, hat schon Erfahrung mit dem Kriegsrecht gehabt. Das war ein bisschen anders als hier in Taiwan. Ich habe ja gesagt, hier in Taiwan war das durchweg von 1949 bis 1987. Klar, dass man das so machen kann sozusagen, aber die haben von 1948 bis 1987 16 Mal das Kriegsrecht aufgerufen und dann wieder aufgehoben. Und allerdings war es dann in der ganzen Zeit auch, wie hier in Taiwan, wurde Südkorea von einem autoritären Regime beherrscht. Also es war also sehr, sehr ähnlich in gewissen Beziehungen, die Entwicklung von Taiwan und Südkorea. Und dann eben auch Südkorea hat sich dann eben danach immer weiter demokratisiert. Es war nicht einfach so, dass einfach das Kriegsrecht aufgehoben wurde, dass das dann eben heißt, dass der Präsident dann eben alle Macht hat oder dass man eben keine Pressefreiheit hat und so. Es sind ja wirklich, ist ja zu Hunderten oder Tausenden von Todesopfern gekommen. Auch viele Menschen sind verschwunden und so weiter. Man weiß von manchen Leuten immer noch nicht, was passiert ist. Und sowohl in Südkorea als auch hier in Taiwan. Und so ist es natürlich kein Wunder, dass man auch in Taiwan nicht nur die Entwicklung in Südkorea genau beobachtet hat, sondern jetzt in den letzten Tagen auch darüber diskutiert, ob sowas auch in Taiwan passieren kann. Also ob auch in Taiwan der Präsident das Kriegsrecht ausrufen könnte. Und natürlich wird dann darüber diskutiert, was man tun sollte oder könnte, um eben sowas zu verhindern.
Ja, genau. Vor allen Dingen, Taiwan befindet sich jetzt eigentlich in einem Stadium. Man beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Vergangenheitsaufarbeitung. Also viele Forscher hat darüber diskutiert und eigentlich auch unter dem privaten Wirken. Man hat auch immer darüber diskutiert und so. Man möchte noch diese Vergangenheit aufarbeiten. Und gerade zu dieser Zeit hört man das, was in Südkorea passierte, dann überlegt man, ob das sowas auch in Taiwan passieren würde. Im ersten Augenblick dachte man in Taiwan vielleicht nein, nicht, weil wir waren, wie gesagt, im Jahr 1949 bis 1987 unter Kriegsrecht und da war 38 Jahre noch 56 Tage. So eine lange Zeit war man unter Kriegsrecht und viele Leute, die noch Erinnerung daran haben, haben das wirklich gefürchtet und wollte natürlich die Geschichte nicht wiederholen und daher dachte man, dass ein Ausruf des Kriegsrechte wahrscheinlich nicht in Taiwan passiert würde. Und vor allen Dingen Taiwans Präsident Lai Ching-te hat in letzter Woche mehrmals gesprochen, dass die Geschichte nicht wiederholt werden und Taiwan wird nicht in die Vergangenheit zurückkehren. Also der hat mehrmals betont oder versprochen, dass die Regierung das nicht das tun würde, aber trotzdem ich denke, anfangs führt man schon wirklich ein bisschen unruhig, weil das könnte schon alles passieren und hat man mit Südkorea nicht gerechnet und jetzt ist doch passiert. Und wie Taiwan sich verhalten sollte, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, mit denen man in Taiwan jetzt beschäftigen sollte.
Genau. Also einmal, man kann ja sehen, dass hier, also es gibt auch weitere Ähnlichkeiten außer eben zwischen Korea und Taiwan, also außer eben die Erfahrung mit dem Kriegsrecht. Auch das Wahlsystem ist hier ziemlich ähnlich in den beiden Ländern. Also in beiden Ländern wird Präsident und das Parlament getrennt gewählt. Also die Bevölkerung wählt einmal den Präsidenten und einmal das Parlament. Deshalb kann es sein, wie es eben sowohl in Südkorea ist, als auch jetzt hier in Taiwan, dass der Präsident zu einer Partei gehört, aber die Mehrheit in dem Parlament bei einer anderen Partei. Hier in Taiwan ist es eben ja, der Präsident und das Kabinett, also die Exekutive ist halt DPP und die Mehrheit sind halt die beiden Oppositionsparteien, also im Parlament die Kuomintang und die Taiwanische Volkspartei. Und das haben wir jetzt seit der Wahl jetzt hier Anfang des Jahres tatsächlich auch schon immer wieder mitgekriegt, ähnlich wie das jetzt gerade in Südkorea passiert ist, dass es immer wieder Probleme gibt bei der Arbeit zwischen dem Präsidenten oder beziehungsweise dem Kabinett und dem Parlament. Also da ist es sehr, sehr schwierig, hier zu einer Einigung zu kommen. Und da kann man natürlich schon denken, wenn man den richtigen Präsident jetzt in Anführungszeichen hat, dass der dann auch mal denkt, dann greife ich doch auch mal zum Kriegsrecht, zur Ausrufung des Kriegsrechts. Das denkt man eigentlich nicht, wenn man sich so Lai Ching-te und vor allem, wenn man sich Lai Ching-te oder auch Tsai Ing-wen angeschaut, würde ich die zum Beispiel nicht so einschätzen. Und vor allem die DPP, die Leute, die die DPP gegründet haben, das waren ja Leute, die unter dem Kriegsrecht gelitten haben. Und das heißt, gerade von denen würde ich dann eben nicht erwarten, dass die mit dem Kriegsrecht liebäugeln. Das Traurige oder das Ironische vielleicht war, dass tatsächlich kurz danach ein Medienkonto, wie nennt man das, ein soziales Medienkonto von eben Leuten der DPP, der Demokratischen Fortschrittspartei, die haben tatsächlich bei sich auf ihren sozialen Medien davon erzählt, dass sie den südkoreanischen Präsidenten verstehen können, seine Handlung nachvollziehen können. Und sie haben tatsächlich verglichen das südkoreanische Parlament mit dem taiwanischen Parlament und dass auch das taiwanische Parlament hier immer gegen die Sicherheit und gegen das Kabinett arbeitet und dass man aus diesem Grunde dann schon ein bisschen eben so die Kriegsrechtserklärung rechtfertigen könnte oder verstehen könnte. Und das hat natürlich sofort zu heftigen Protesten geführt. Allerdings, und danach wurde der Beitrag, ich glaube schon etwa nach 20 Minuten wieder aus den sozialen Medien gelöscht. Aber ja, diese Gedankenweise gibt es erstaunlicherweise tatsächlich bei einigen Leuten der DPP. Das heißt, es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, wenn man sich darüber Gedanken macht. Und ich denke, wichtig ist vor allem, weil darüber machen wir uns sicherlich auch Gedanken, wir haben ja gesehen, wie die koreanische Bevölkerung darauf reagiert hat. Die sind halt sehr heftig, haben die angefangen, dagegen zu protestieren. Wir haben ja wahrscheinlich alle dieses Video gesehen von einer Frau, die das Gewehr von einem Soldaten gegriffen hat oder gezogen hat und weggestoßen hat und gerufen hat, schäm dich. Oder ein anderer koreanischer Bürger, dem ein Soldat sein Handy wegziehen sollte, sah jedenfalls in dem Video so aus, mit einem Taekwondo-Griff den Soldaten das Handy aus der Hand genommen wieder und dann gleich umgedreht und weggeschubst. Ne? Also die haben da sehr heftig reagiert und da müssen wir halt überlegen, oder deshalb ist hier die Überlegung, wie würde die taiwanische Bevölkerung auf sowas reagieren? Mhm. Und die andere Frage ist, ich glaube, bei sowas ist immer wichtig, auf welcher Seite das Militär steht. Und das Militär ist zwar da aufgezogen in Südkorea, aber ich glaube, es war nicht wirklich bereit, da wirklich in die Menge zu schießen oder so, weil sonst, wie mutig diese Leute auch sind, also wenn ein Soldat mit schwer bewaffnet mit Gewehr wirklich schießen wollte, dann hätte er sich auch von der Frau da nicht abhalten lassen würden. Und deshalb müssen wir uns fragen, wie würde taiwanische Bevölkerung und das taiwanische Militär reagieren?
Ja, und bisherige Informationen zufolge haben die Soldaten, die an den Abend bei den Kriegsrechtsausrufen geholfen hatten, vorher gar nicht von dieser Mission gewusst. Und viele von denen waren wirklich auch empört, als die erfahren, dass die dann gegen eigene Leute, und zwar unbewaffnete Frauen und ältere Menschen, bekämpfen sollten, waren die wirklich sehr, sehr enttäuscht und hatten auch nicht wirklich gegen eigene Leute gekämpft. Und du hast ja vorhin gesagt, dass ein von den DPP-Leuten hat diese Social Media Beitrag geschrieben, und das löste natürlich von viele Unzufriedenheit in Taiwan aus, aber das ist eigentlich wirklich nur ein Fall von vielen, die wirklich passieren könnte. Aber die Taiwaner, die früher unter Kriegsrecht gelitten hatten, würde diese Geschichte nicht wiederholen. Aber die jüngere Politiker, die nicht davon betroffen waren, versteht diese Schmerzen wahrscheinlich nicht, und daher die Gefahr besteht natürlich. Aber auf der anderen Seite, nachdem man den Kriegsrechtsausrufen in Korea erlebt hatte, und man wird das wahrscheinlich als eine Lehre ziehen und dann nicht wirklich diese Geschichte wiederholen. Vor allen Dingen, man merkt in den letzten paar Tagen, die südkoreanische Währung sind ja gesunken und die Börse ist auch gefallen. Viele Touristen cancelten deren Reise nach Korea, oder Koreas Unterhaltungsindustrie ist in der letzten Zeit auch sehr schwer betroffen. Man kann sich auch vorstellen, die ausländischen Investitionen in Südkorea vielleicht auch langsam zurückziehen. Auch Halbleiterindustrie wurden davon schwer betroffen und so weiter. Und vor allen Dingen, das Bündnis zwischen den USA, Japan und Südkorea sollte auch betroffen sein. Mhm. Also aus vielen negativen Auswirkungen würde Taiwan natürlich etwas vorsichtiger. Und soweit bekannt ist, dass viele Taiwaner jetzt auch darüber diskutieren, ob wir nicht noch einmal das Kriegsrecht verbessern oder erneuern
und bearbeiten,
bearbeiten, so zum Beispiel.
Genau, da habe ich eine Meldung eben von gestern, da tatsächlich, das für mich interessant, dass das eben ausgerechnet von der Kuomintang kam, also von einer Abgeordneten der Kuomintang, die hat halt einen Vorschlag eingebracht gestern, die haben es auch gerade gesagt, dass dieses Kriegsrechtsgesetz oder die Richtlinie dafür, die Gesetze dafür ändern sollte. Und zwar aktuell sieht es so aus, das Kriegsrechtsgesetz, das derzeit in Taiwan besteht oder in der Republik China besteht, das gilt seit 1948. Da heißt es, dass der Präsident einen Monat Zeit hat, dem Parlament seine Kriegsrechtserklärung zur Ratifizierung vorzulegen. Das heißt, hier steht halt innerhalb eines Monats. Das heißt aber, er kann es natürlich einen Monat lang ausreizen. Und in der Zeit kann man natürlich einiges machen als Präsident, wenn man da dann das Kriegsrecht aufgerufen hat. Und vor allem angenommen den Fall, dass man eben das Militär auf seiner Seite hat, dann kann er tatsächlich schon mal gegen die Opposition vorgehen. Und diese Parlamentarierin hat jetzt vorgeschlagen, also wenn der Präsident oder die Präsidentin dann das Kriegsrecht ausruft, dass sie dann innerhalb von 24 Stunden diese Erklärung dem Parlament vorlegen muss. Das Parlament hätte dann 8 Stunden Zeit, um zusammenzukommen. Hoffentlich wird es dann eben nicht gehindert von irgendwem, dass sie das im Parlament zusammenkommen. Das hatte man ja in Korea auch versucht. Aber eben, die haben dann eben 8 Stunden Zeit, um eine Sitzung einrufen zu können. Und dann müssen sie innerhalb von 24 Stunden das Kriegsrecht eben ratifizieren oder eben ablehnen. Das heißt, nach ihrem Vorschlag würde innerhalb von 56 Stunden das Ganze eben über die Bühne gehen, und das wäre eben wesentlich schneller, und das würde den Präsidenten, die Macht des Präsidenten wesentlich einschränken, was die Ausrufung des Kriegsrechts angeht.
Ja, und ich denke, das ist wirklich eine gute Entwicklung, dass man nochmal darüber diskutieren und danach denken, was man am besten machen sollte. Und das trifft natürlich nicht nur Taiwan oder Südkorea, sondern auch andere Länder. So ein demokratisches Land wie Südkorea, plötzlich kann sowas passieren. Das war natürlich nicht einfach zu verstehen, aber naja, man muss tatsächlich Gedanken darüber machen, was die Demokratie sich weiterentwickeln soll. Mhm.
Ja, die Diskussionen darüber sind hier längst noch nicht zu Ende. Wir werden sehen, ob man wirklich tatsächlich im Parlament darüber diskutiert und eine Änderung vorantreibt. Und damit verbleiben wir für heute. Am Mikrofon verabschieden sich
Chobi Hui
und Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das war's auch schon wieder in deutscher Sprache hier auf Radio Taiwan International. Heute am Dienstag, den 10. Dezember 2024. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.